Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Steht der Euro wieder vor einer Zerreißprobe, liebe Zuschauer? Die europäische Währung wurde uns ja als Jahrhundertprojekt versprochen, das Europa einigen sollte, aber spätestens 2008 sind die ersten großen Krisen aufgetreten und das Euro-System gibt immer wieder Anlass zur Kritik. Erst im August 2023 haben die sogenannten Target-2-Salden aus Deutschland, das heißt die Forderungen, die Deutschland in das Euro-System gibt, das deutsche Steuergeld, das da im Feuer steht, die symbolische Summe von über 1 Billion Euro überschritten und die Tendenz ist weiter wachsend. Ja, und wie es aussieht mit dem Euro, ob es wieder zu einer Euro-Krise kommen kann und ob die Euro-Krise von vor über 15 Jahren schon überwunden ist überhaupt, dazu habe ich heute einen sehr spannenden Gast, Dr. Martin Heiperts bei mir. Herr Heiperts, herzlich willkommen.
Danke sehr.
Herr Heiperts, ganz kurz zu Ihnen. Sie sind Autor des aktuellen Buchs Merkelismus. Ich halte es hier nochmal in die Kamera. Beim Westend Verlag erschienen, in dem Sie sich über die politischen oder den politischen Lebenslauf Angela Merkels und natürlich im konkreten Kontext der Euro-Krise befasst haben. Sie haben Politik, Philosophie, Wirtschaft und Theologie in Köln, Paris und an der altehrwürdigen Universität in Oxford studiert, sind Leutnant der Reserve und hatten Stationen.
Oberstleutnant.
Oberstleutnant, Verzeihung, ja. Und haben in bedeutenden Finanzinstitutionen lange gearbeitet, in der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank und auch dem Bundesfinanzministerium, unter anderem unter Wolfgang Schäuble, der unter Merkel zu dieser Zeit auch Finanzminister war.
So ist es.
Ja, meine Einstiegsfrage, lieber Herr Dr. Heiperts, das Thema Euro ist ja in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren. Es war noch vor etwa 10 Jahren das Gründungsthema der AfD sogar. Das war ja die Euro-Kritiker-Partei sozusagen. Ja. Und weil man nichts mehr davon hört, sind die Risiken mittlerweile auch gebannt oder gibt es da doch Dinge, die uns immer noch beschäftigen und vielleicht besorgen sollten?
Ja. Danke für die Frage. Ich habe auch mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, dass das Thema Euro nicht mehr viele interessiert. Ich weiß, dank Niklas Luhmann wissen wir, dass die Aufmerksamkeitsfähigkeit eines politischen Systems ist begrenzt. Wir haben offenbar nur für ein oder zwei Themen gesamtgesellschaftlich die mentale Kapazität, sie zu verarbeiten. Oder wie Sloterdijk das sagt, wir sind eine massenmediale Stresskommune, monothematisch. Das ist leider der Fall und es gibt wahrscheinlich drängendere Probleme, die die meisten Bürger umtreiben. Migration, innere Sicherheit, Ausländerkriminalität, wer schulpflichtige Kinder hat, kommt noch einiges dazu. Die Kriegsgefahren etc. Es denkt wahrscheinlich kaum mehr jemand an den Euro. Das ist richtig. Gleichwohl gehöre ich zu denen, die sagen, die Krise ist verlagert. Sie hat sich transformiert. Wir haben mit dem Eintritt der Europäischen Zentralbank in die Stabilisierung der Währungsunion eine Monetisierung vorgenommen. Sie ist aber nicht weg. Sie ist nicht weg. Und ich glaube, so blöd sind die wenigsten, dass sie zum Beispiel die Inflation, die wir alle erlebt haben, sich wirklich erklären ließen durch Putin. Also darauf sind, glaube ich, nur wenige hereingefallen. Ich denke, die Bürger sind klug genug, um zu wissen, dass die Inflation sehr viel mehr mit der Geldpolitik der EZB zu tun hat und eben auch ihrer Überdehnung als eigentlicher Stabilisierungsanker inzwischen. Und was die Inflation in Zukunft macht, das wissen Sie vielleicht besser als ich. Also wir haben ja beide keine Glaskugel, aber das Gespenst der Inflation ist ja sozusagen nie wieder richtig in die Flasche zurückgekehrt. Ja.
Silber galt lange Zeit als der langweilige kleine Bruder des Golds. Das stimmt aber so nicht. Silber hat eine wachsende Nachfrage in der ganzen Welt, vor allem aus der Hightech-Industrie, und wird zunehmend für Investments interessant. Im Vergleich zu Gold ist Silber aktuell sehr günstig bewertet. Im April 2025 haben wir ein Gold-Silber-Verhältnis von 100 gesehen. Das ist ein historisch niedriger Bewertungsstand für Silber. Das heißt, Sie können jetzt sehr günstig einsteigen in das Edelmetall und sich auf zukünftige Gewinnsprünge freuen. Wenn Sie einfach und sicher in Silber investieren wollen, das an einem der besten Finanzstandorte der Welt, nämlich Liechtenstein, verwahrt wird, dann könnte der PI Physical Silver Fund für Sie sehr interessant sein. Auf www.privatinvestor-silberfonds.de finden Sie alle Informationen zu dem neuartigen Fondsprodukt, zu der Anlagelösung, mit der Sie Silber für eine geringe Gebühr von 1,2% pro Jahr ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag investieren können. Informieren Sie sich jetzt www.privatinvestor-silberfonds.de. Auf gute Investments.
Jetzt haben Sie ja in Ihrem Buch Angela Merkel als Aufhänger genommen, beziehungsweise den Merkelismus, also die Methode, mit der Angela Merkel ihre Politik durchgesetzt hat. Was war denn Angela Merkels Politik, um die Euro-Krise zu bewältigen? Was war ihr Ansatz und war der auch wirklich alternativlos, wie sie damals gesagt hat?
Ich schreibe in dem Buch, dass es zwei Arten von Krisen gibt, nach meiner Überzeugung. Es gibt einmal eine Krise, die entsteht daraus, dass die Realität sich sprunghaft ändert. Ja, wie wenn jetzt hier ein Vulkan ausbrechen würde, dann haben wir schlagartig eine andere Realität und die Krise ist unsere Reaktion darauf, die Anpassung, die das erfordert. Es gibt aber auch eine Krise, die entsteht, indem man sich zu lange und zu weit von der Realität entfernt hat. Und das ist nach meinem Dafürhalten bei der Euro-Krise ganz überwiegend der Fall. Wir haben das oft so verkauft bekommen, als sei das wie ein Naturereignis über uns hereingebrochen. Man hat ja sogar die Naturkatastrophenregelungen im europäischen Vertrag zur Grundlage genommen für die ein oder andere Rettungsmaßnahme. Als sei Griechenland das Opfer einer Naturkatastrophe geworden. In Wahrheit ist Griechenland und wir am anderen Ende gemeinsam sind wir Opfer geworden einer, ich will mal sagen, dysfunktionalen Architektur und einer nicht ausgereiften, nicht hinreichend problemlösungsorientierten institutionellen Verfasstheit der Eurozone. Und was mich eben besorgt, ist, dass wir diese grundlegenden Defizite in der institutionellen Verfasstheit der Eurozone als solche nie haben angehen können. Sondern was wir gemacht haben, ist Stückwerk. Wir haben versucht, das Schiff über Wasser zu halten und also die Lecks hier und da, wo sie eben auftraten, zu stopfen. Aber wir haben nie grundlegend gesagt, das Schiff muss nochmal zurück auf die Werft. Das ist überhaupt nicht hochseetüchtig.
Also spielen Sie auf Konstruktionsfehler im Euro an, beispielsweise was ein Staatsbankrott ja betreffen würde, der gar nicht vorhergesehen war.
Ja, exakt. Und es hat sich leider eben gerade unter Merkel erwiesen, und das war übrigens einer der ganz großen Unterschiede zu Schäuble, dass sie nicht ansatzweise bereit war, über die Verträge zu sprechen. Weil, ich kann das verstehen, die politische Kaste jener Tage war nachhaltig traumatisiert von dem verlorenen Referendum in Frankreich gegenüber der europäischen Verfassung, die ja ein Reformwerk war, der Verträge.
Aber durchgefallen ist beim Volk.
Durchgefallen, genau. Und man hat einfach Angst bis heute, aber damals war die Not besonders spürbar und heute spricht kaum jemand mehr davon und denkt keiner daran, die Verträge zu reformieren. Man hat eben damals gedacht, ja, eigentlich müsste man an die Verträge heran, aber dann kommen wir wieder in die Situation, dass es tatsächlich doch ein oder andere Demokratien gäbe, die wirklich mal ihr Volk dazu befragen würden. So wie die, wie diese Angelsachsen, ja. die ja in der Lage sind, ihr Volk direkt zu befragen, wenn es sein muss. Und dann kriegt man hin und wieder überraschende Antworten und die will man vielleicht nicht. Also stell keine Fragen, deren Antworten du nicht hören willst.
Ja, oder die rückgängig gemacht werden müssen.
Oder die rückgängig gemacht werden müssen. Ja. So, ja, exakt. Und einfach, weil man die Vertragsänderung per se zum Tabu erklärt hat oder nicht mal erklärt hat, sondern erhoben, stillschweigend zum Tabu erhoben hat, so will ich es mal ausdrücken, kommen wir in diesen Fragen nicht voran. Und das war für mich zum Beispiel, und das habe ich sehr ausführlich in dem Buch beschrieben, besonders schmerzhaft, dass wir einfach keine substanzielle Diskussion der Reform führen können, sondern wir können hier und da das, was eben unbedingt nötig und unabwendbar ist, das wird dann eingeführt, sowas wie ein Rettungsfonds, ja, aber die grundlegende Architektur der Eurozone nochmal vom Kopf auf die Füße zu stellen, ist jetzt heute, ist, glaube ich, der Staatsakt gewesen für Horst Köhler und über Verstorbene soll man nur Gutes sagen, aber ich bin nicht so beeindruckt von dem Vertragswerk, was er damals mit verantwortet hat und eben diese Generation. Was also im Zuge des Maastricht-Vertrages dann entstanden ist und durch den Stabilitätspakt ergänzt wurde, das ist sozusagen nicht das allerbeste Institutionendesign, was man sich hätte wünschen können.
Aber hätte man das zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich auch diskutieren müssen können in der Breite? Es hat ja schon gebrannt eigentlich in Griechenland mit der Pleite.
Also ich will Horst Köhler und Co. dahingehend in Schutz nehmen, dass ich davon ausgehe, dass die sich im Traum nicht haben vorstellen können, dass also Italien, Griechenland und solche Länder zeitnah in den Euro kommen. Ich bin mir relativ sicher und ich habe ja viele Gespräche geführt, auch im Zuge meiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit Protagonisten jener Tage. Die meisten, also gerade zum Beispiel bei der Bundesbank, sind doch davon ausgegangen, dass man im Wesentlichen die damalige Deutschmarkzone eben um Frankreich erweitert. Ja, und dass man sagt, wir haben hier diese stabilitätsorientierte Deutschmarkzone mit den Niederländern, Benelux, Österreich und wir nehmen jetzt die Franzosen mit dazu und dann schauen wir mal.
So, also die einfach wirtschaftsstarke, solide, damals noch solide Länder, hat sich ja auch geändert.
Plus Frankreich. Und trotzdem muss ich sagen, wie kann man einen Vertrag aushandeln mit einer gemeinsamen Zentralbank, wo jetzt im Ergebnis die Bundesbank genauso viel Stimmrecht hat wie meinetwegen die Bank of Cyprus.
Mhm.
Ich verstehe es wirklich nicht. Und jetzt kann man ihn leider nicht mehr fragen, aber ich hätte ihn das wirklich mal gerne gefragt. Wie konnte man das aushandeln? Dass die Bundesbank, also wie sehr muss man Deutschland quasi unter Wert verkaufen, um nicht der Bundesbank wenigstens ihr sozusagen BIP gemäßes Gewicht zu verleihen im Konzert der europäischen Nationalbanken, die ja sozusagen der eigentliche Akteur sind. Das ist ja neben der EZB gibt es ja dieses europäische System der Zentralbanken und Deutschland ist da also horrend unterrepräsentiert.
Also war das sozusagen eine Euro-Erweiterung um jeden Preis aus deutscher Sicht?
Das wäre mir zu verkürzt, aber natürlich das Quid pro Quo war ja der Kontext der deutschen Wiedervereinigung.
Mhm.
Und sozusagen die Gefahr und die Chance, die sich eben daraus ergab, dass man natürlich man hat die französische Zustimmung gesucht zur Wiedervereinigung und man hat erst in dem Zusammenhang die Souveränität über die D-Mark aufgegeben. Das Projekt als solches war älter und das ist auch dadurch wird es auch nicht falsch, die Integration des Währungsraumes. Aber ohne den Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs und eben diese Möglichkeit, jetzt Europa zu einen und auf eine höhere Stufe sozusagen zu heben, ist glaube ich, nicht denkbar, dass das zum Durchbruch gekommen wäre. Das war also tatsächlich auch zeitlich, die Koinzidenz ist kein Zufall, nicht wahr, dass man also bei einem Treffen zwischen Kohl und Mitterrand im Dezember 89 in Straßburg sich quasi tief in die Augen geschaut hat und gesagt, wir machen das jetzt damals hieß es ja noch nicht mal Euro. Wir machen das jetzt mit diesem Ding.
Also es gibt da die Legende oder vielleicht ist es auch Tatsache, dass Mitterrand gesagt haben soll, die D-Mark ist die deutsche Atombombe. Ist da was dran? Und dass man eben Deutschland diese Währung eben nehmen wollte.
Es ist natürlich in vielerlei Hinsicht mit einer Atombombe nicht vergleichbar. Aber es war der wesentliche Sockel unserer Souveränität, unserer ohnehin ja eingeschränkten Souveränität. Ja. Und sie hat uns all die Jahre, die sie da war, glaube ich, besser gedient jetzt als inzwischen der Euro. Wobei ich schon sehr bewusst zur Kenntnis nehme, dass natürlich erstens die Frage im Raum steht, hätte das mit der D-Mark so weitergehen können auf Dauer? Hätten die anderen Europäer das mitgemacht, die D-Mark-Zone, die ja de facto ein geldpolitisches Diktat der Bundesbank beinhaltete, mit all den Legitimationsrisiken und so weiter, die das mit sich gebracht hat? Und wie massiv hätte uns das im Export geschadet, auch auf die Dauer, diese fortwährende Aufwertung, die wir ja in der Nachkriegszeit hatten? Zu welchen Turbulenzen im Währungssystem wäre es gekommen? Ja, das war ja in den 90er Jahren eben auch die Vorgeschichte, dass es einen Währungscrash nach dem anderen gab gegenüber der D-Mark. Also sozusagen, you cannot beat something with nothing. Ja, also die Frage, ob jetzt der Euro wirklich keine bessere Alternative in der D-Mark hätte, das ist halt rein hypothetisch. Wir wissen es nicht. Wir kennen keinen Verlauf, wie er für die D-Mark ausgesehen hätte ohne den Euro. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, der Euro im Prinzip ist richtig, aber man hätte es besser machen müssen. Ja, man hätte es besser machen müssen.
Mhm. Was hätten Sie denn konkret anders gemacht in der Griechenland-Krise beispielsweise?
Ja, da war es schon zu spät. Da war es ja eigentlich schon, also da lag das Kind schon im Brunnen. Das Problem der Griechenland-Krise rührt ja daher, dass wir eben unsere Überschüsse, die sehr stark mit unserem Modell des Wirtschaftswachstums, was wir haben, also sehr stark exportorientiert, sehr wenig Binnennachfrage etc. Wir haben hier eben Überschüsse angehäuft, Kapitalüberschüsse, die sind dann dorthin gegangen, wo die Rendite am höchsten war. Und die Griechen haben das quasi als billigen Kredit genommen. Ja, die hatten in ihrer ganzen Geschichte nie so niedrige Zinsen wie eben nach dem Eintritt in den Euro. Und dann hat das eine das andere gesucht, das Kapital ist beweglich. In einer Währungsunion, das ist halt dann dorthin gegangen in Form von Kredit. Ja, und wir waren diejenigen, die quasi als Gläubiger dann in die Röhre geguckt haben. Und da war eigentlich sozusagen, als das Ganze eruptiert ist, war es zu spät. Also genau diese Verzerrungen, die hätte man vorher sehen müssen. Man hätte tunlichst vermeiden müssen, mit solchen Ländern in einen Währungsraum zu gehen. Da muss es gewisse Minimalstandards muss es geben. Und man hat halt dann eben gedacht, in diesem sehr schlecht ausgehandelten Maastricht-Vertrag hat man eben gedacht, man könnte diese Konvergenz runterbrechen auf so ein paar Indikatoren und dann würde das schon passen. Ja, und ich habe namhafte Professoren auch gehabt im Laufe meiner akademischen Wegfindung, die also zum Beispiel dann auch felsenfest davon ausgingen, es würde dann, wenn schon nicht die Konvergenz beim Eintritt in die Währungsunion gegeben hat, dann würde sie endogen entstehen, also im Nachhinein. Ja, würden wir so von innen heraus konvergieren und dann würde das alles, diese ganze Problematik nicht
gerückt. Also die wirtschaftlich schwächeren Länder würden automatisch aufsteigen oder
politisch werden. Also die Denke, gerade in Deutschland, war ja im Grunde, dass die dann alle werden wie wir.
Mhm.
Ja, also nach dieses Modell wettbewerbsfähig, exportorientiert, sehr sozusagen rigide, fiskalpolitisch. Wenig Binnennachfrage und dass sie jetzt quasi alle auf unseren Kamm geschoren werden. Und dafür eben dann die Zinspolitik entsprechend passt. Das Problem, was wir halt haben mit unterschiedlichen Wirtschaftswachstumsmodellen, ist, dass es halt, sie können es keinem recht machen. Also die Zinspolitik ist immer teils falsch. Ja? Sie ist für den einen zu hoch, für den anderen zu niedrig. Der Durchschnittszins passt nicht allen. Ja, passt eigentlich niemandem. One size fits none. Ja.
Dann vielleicht nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurück.
Ja.
Wie belastet uns die Euro-Krise denn heute noch? Und was war da der Anteil von Frau Merkel dann konkret?
Ja, vielleicht der zweite Teil ist fast leichter zu beantworten. Der Anteil von Frau Merkel ist einfach, dass sie nicht die Chance gesehen hat, diese institutionellen Defizite zu bereinigen.
Mhm.
Wir hatten für einen kurzen Moment der Weltgeschichte, nämlich von 2010 bis maximal der Ankündigung von Draghi, whatever it takes. Für diesen kurzen Moment hatten wir alle Karten in der Hand. Das gesamte System war angewiesen auf die Zahlungskraft des deutschen Steuerzahlers. Und wir hätten die Situation, die ich sozusagen hautnah miterlebt habe, wir hätten alles verlangen können. Wir hätten sagen können, so Freunde, wir haben eine Wunschliste, eine Forderungsliste, keine Wunschliste, sondern das sind unsere Forderungen an Vertragsänderungen, die wir sehen müssen, damit wir das deutsche Steuergeld dafür verpfänden. Bis hin zu einem Vertrag über die Vereinigten Staaten von Europa oder was auch immer wir an politischer Union uns gewünscht hätten in den 90er Jahren zum Beispiel. Ja, und da kann man drüber streiten. Ist das der richtige Weg, Europa zum Bundesstaat zu machen? Aber nach meiner festen Überzeugung, ist das der richtige Weg? Wäre das der richtige Weg gewesen? Und wir hätten das einfordern können. Und das ist für mich eben der historische Vorwurf an Merkel, dass sie sozusagen diese staatsmännische, staatsfrauliche Aufgabe nicht nur nicht ergriffen hat, sie hat es nicht mal erkannt. Und da ist sie in guter Gesellschaft mit ihrer Partei, die inzwischen auch wieder meine Partei ist. Aber das war tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, muss ich sagen, waren das nur die Grünen, die noch europapolitisch sozusagen progressiv gedacht haben, lustigerweise. Ja. Aber bei denen eher aus einem deutschen Selbsthass heraus. Aber es hat die CDU selber natürlich auch keine europapolitische Programmatik mehr gehabt seit Kohl. Und diese Gelegenheit hat sie halt versäumt und stattdessen hat sie das Steuergeld quasi verwettet und hergegeben für ein Linsengericht, nämlich im Grunde genommen Zugeständnisse, die allesamt nichts wert waren. Wir haben im Grunde immer nur versucht, so zweidimensional irgendwie die Bedingungen zu verbessern, unter denen wir unser Geld zurückkriegen, also so rein kaufmännisch, ja, und nicht eben die Chance gesehen, staatspolitisch für Europa was wirklich grundlegend Quantensprung hinzulegen. So. Und das ist auch die Antwort auf den ersten Teil der Frage. Diese Krise hängt uns doppelt nach. Also erstens haben wir diese Chance, glaube ich, ein für alle Mal verpasst. Ich halte es heute für unvorstellbar, Europa von innen heraus einen solchen Impuls zu geben, wie es damals möglich gewesen wäre. Jetzt entsteht das aus der puren Not, weil wir einfach militärisch impotent sind und feststellen, wir sitzen nicht mal mehr am Katzentisch. Es wird über unsere Köpfe hinweg zwischen Washington und Moskau wird jetzt entschieden und wir spielen also geopolitisch keine Rolle mehr. Und wenn wir jetzt noch in militärische Bedrohung geraten und die Amerikaner nicht ihre schützende Hand über uns halten, dann sind wir quasi geliefert. Und das ist natürlich, hat das auch einen einigenden Effekt. Aber jetzt haben wir mittlerweile schon die Briten verloren, die man in militärischen Fragen eigentlich gerne an der Seite gehabt hätte. Die Briten sind quasi schon raus aus dem EU-Konstrukt. Und ich sehe auch nach wie vor, auch im militärischen Bereich, keine sozusagen übergreifende, durchdringende Lösung. Ja? Also uns hängt im Grunde diese verpasste Chance nach. Deswegen heißt das Buch auch im Untertitel Europas verpasste Chancen. Ja, wir hätten die Rolle spielen können, die Preußen gespielt hat in der Reichseinigung. Die hätten Deutschland spielen können für die europäische Einigung. Nämlich wirklich die Konstruktion eines neuen Staatswesens. Und das nicht gemacht zu haben, ist das eigentliche Problem. Ich würde auch sagen, wenn Sie jetzt sozusagen aus dem finanziellen Kontext heraus gefragt haben, wie hängt uns die Eurokrise sonst noch nach? Ja, ich glaube, der fortgesetzte Missbrauch der Zentralbank ist ein enormes Problem. Also die Europäische Zentralbank ist heute in einer Art und Weise positioniert und engagiert, wie wir uns das damals, ich habe ja noch unter Ottmar Issing dort arbeiten dürfen, wir hätten uns das im Traum nicht ausgedacht. Die ist ja heute ein besserer Hedgefonds, diese Bank.
Also da meinen Sie konkret dieses sogenannte
Quantitative Easing, diese Anhäufung von Assets. Und man hat im Grunde jede Maßnahme verbrämt, als Mittel der Geldpolitik und in Wahrheit ist es längst schon auch monetäre Staatsfinanzierung geworden. Mhm. Beziehungsweise dann eben auch die Notenbank als Mittel zu pervertieren, um die Industrie zu veranlassen, grün sich zu gebärden, was auch immer das heißen soll und Anleihenkäufe davon abhängig zu machen, wie grün das jetzt und solche, also die, sie im Grunde immer weiter zu entfernen von ihrem ureigenen geldpolitischen Mandat. Das ist, glaube ich, institutionell fatal, was man aus der Also ich denke, die Bundesbank, die, wie sie früher war, in der D-Mark-Zeit, und ich bin jetzt kein Nostalgiker, aber ich hab mich halt sehr intensiv damit, ich denke, die Bundesbank kommt dem Ideal einer Zentralbank schon sehr weit nahe. Vielleicht gibt es noch die Schweizer Nationalbank, und dann hört es aber auch schon relativ schnell auf.
Weil sie eben auf die Währungsstabilität vor allem achtet.
Die harte. Politisch unabhängig. Ja. Und wirklich nur die Währungsstabilität. Unter sozusagen Missachtung aller anderen Aspekte, die man gerne an die Notenbank heranträgt. Dass man sich sagt, wirklich, wir kümmern uns hier um die Stabilität, um die Preisstabilität. Das ist das Kriterium. Sie zu befrachten mit Bankenaufsicht und Zahlungs- und also alles sozusagen, was so funktional als Spillover möglich ist, aber das muss man wirklich im Einzelfall extrem gut begründen. Ja? Das war ja eigentlich auch nur eine Notgeburt, dass wir gesagt haben, die EZB soll jetzt die Bankenaufsicht noch schultern. Das sind ja, in funktionalen Systemen ist das ja eine eigene Behörde. Ja, das muss ja nicht die Notenbank machen. Die kann das machen, ja, sie hat dazu auch die Kompetenz etc. Aber es ist natürlich eigentlich ein Zielkonflikt und da gibt es dann irgendwelche Chinese Walls, an die eigentlich niemand richtig glauben kann etc. Also ich finde, das ist ein sozusagen, wir sind da institutionell, haben wir eine Vielzahl von Sündenfällen begangen. Und die EZB ist heute nicht mehr ein Schatten dessen, was die Bundesbank war, in institutioneller Reinheit. Und der Bürger merkt das natürlich in Form von Inflation. Mhm. Einmal Inflation, die ja nach wie vor ein Thema sein sollte eigentlich. Also sie ist ja auch nie sozusagen auch zurückgegangen. Die Preise sind ja inflationiert seither. Und inflationieren weiter und können auch, die Dynamik kann ja auch wieder zunehmen. Es ist auch zu beobachten, ein Rückgang der internationalen Bedeutung des Euro.
Mhm.
Ja, wir hatten damals ganz andere Hoffnungen, dass wir zur Reservewährung werden.
Nein. Gegenüber dem Dollar.
Gegenüber dem Dollar, Pustekuchen.
Ja.
Ja. Also das sieht alles nicht so überzeugend aus. Und ich glaube jetzt, so europäische Titel im Portfolio zu haben, ist im Moment international gesehen jetzt auch nicht gerade der letzte Schrei, weil wir haben ganz andere Probleme auch im Bereich Innovation und
strukturelle
Themen. Ja. Aber ich denke schon, dass diese Gesamtkonstellation der Währungsunion und die mangelnde politische Verfasstheit, die ist eben auch wirklich international nicht glaubwürdig. Ja, das, wenn man jetzt Staatsfonds ist in Saudi-Arabien und so weiter, also dann schaut man sich das eben an und sagt, ich kann ja auch woanders hingehen.
Ja.
Ja.
Jetzt haben Sie ja einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, die politische Unabhängigkeit der Zentralbanken, aber das setzt ja auch voraus, dass die Politik das auch wahrt und wirklich dieses Verständnis hat.
Ja.
Ich denke mir immer, die Versuchung ist ja sehr groß als Politiker, die Zentralbank wie so eine Art Schatztruhe zu sehen, die niemals ausgeht, also wo man immer reingreifen kann, um eben dann diese tollen Sachen, wie Frau von der Leyen das ja geschlagen hat, einen sogenannten Green New Deal mit hunderten Milliarden, oder Herr Habeck hat ja ein wunderbares Investment in eine, jetzt mal als Beispiel, in so eine Batterienfirma gemacht, die dann pleite
ist. Notenbankgeld, oder? Aber ja.
Ja, aber eben mit Steuer oder mit Staatsgeld, und natürlich kann der Staat sich ja dann auch wieder refinanzieren über.
Leider, ja.
Genau, über halt diese günstigen Leitzinsen oder dann sogar direkt im Rahmen von
Anleihen. Also oft läuft es auch über die Banken.
Ja.
Klar,
die verdienen dann mit. Das ist ja, noch
ja, beziehungsweise man kapitalisiert die Banken, die dann wiederum, also das ist ein munterer Kreislauf.
Genau. Mhm. Und da ist eben so die Frage, wer hat denn in Europa überhaupt ein Interesse, quasi dieses, ich würde es jetzt mal Schweizer Modell nennen, weil es ist ja nicht mehr, es war früher das Deutsche mit einer harten Währung, mit Währungsstabilität durch die Zentralbank. Wer vertritt das noch überhaupt in Europa?
Außerhalb der Ökonomenzunft.
In der Politik.
Ja, das stimmt.
Oder Regierungen, die das vertreten.
Also wenn die CDU jetzt, wie ich ja hoffe, in die Verantwortung kommt, eine Regierung zu bilden mit der SPD, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, dieses Thema sehr weit oben mit anzusiedeln, dass man wieder zurückfindet zu einem Respekt der Unabhängigkeit der Notenbank. Und ich möchte sogar empfehlen, dieses Prinzip der Unabhängigkeit auch noch auszuweiten. Zum Beispiel gibt es da ein sehr überzeugendes Vorbild in den Niederlanden. Man kann auch die Finanzpolitik teilweise entpolitisieren, indem man zumindest so etwas wie die Prognose der volkswirtschaftlichen Rahmendaten und die fiskalische Verantwortbarkeit von haushaltspolitischen Plänen bis hin zu Parteiprogrammen einer unabhängigen Institution überantwortet. Das ist in den Niederlanden dieses Zentralplanningbüro. Also man kann neben die Notenbank noch andere unabhängige Institutionen stellen, Bankenaufsicht und gewisse Teile auch der Finanzpolitik bis hin zu Rahmendaten für die Haushaltspolitik und kann das quasi den Politikern wegnehmen, aus dem Sandkasten der Politik herausnehmen. Dazu müsste die Union die Größe haben, dass man sich eben dieser Dinge entsagt. Aber das widerspricht schon der ganzen Diskussion, die wir jetzt meinetwegen haben, wegen der Schuldenbremse. Mhm. Also wer jetzt die Schuldenbremse in Frage steht, die wir wirklich unter Mühe und Not unter Schäuble eingeführt haben, die steht ja nicht umsonst im Grundgesetz und die schwarze Null und so weiter, das waren ja alles Errungenschaften, die wir damals erreicht haben. Wer das jetzt ohne Not preisgibt und sozusagen die Notenpresse anwirft und die Schleusen der Verschuldung öffnet, der wird dazu nicht in der Lage sein. Also es muss genau in die andere Richtung gehen. Es muss solide gewirtschaftet werden. Es muss in weiten Teilen entpolitisiert werden, politisch unabhängig aufgestellt werden und einfach wieder so gelebt werden, dass man quasi nicht seine Verhältnisse permanent überdehnt.
Aber die Ukraine-Unterstützung, die Merz ja auch will, wird ja nicht ohne das gehen, also ohne dass man die Schuldenbremse aufhebt.
Also selbst das würde ich bezweifeln. Ich glaube, unser Staat hat kein Finanzierungsproblem. Wenn man sich anschaut, wie die Staatsausgaben explodiert sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Die Einnahmen ja auch im Steuerbereich. Ja.
Also ich würde als Finanzer, sage ich immer jedem, du musst mir beweisen, dass das wirklich ein Finanzierungsproblem ist. Die Bundeswehr krankt doch nicht nur oder primär am Geld. Also nur als Beispiel, sage ich als Offizier der Reserve. Die Bundeswehr krankt ja daran, dass man den Soldaten jahrzehntelang verboten hat, Soldaten zu sein. Da fängt es ja schon mal an. Was ist eigentlich los mit unserer Generalität? Ja, wie ist die Offizierausbildung? Was wird da eigentlich gemacht bei der Bundeswehr? Wie beschaffen wir? Wie machen wir Rüstung? Ja, wenn ich über eine tote Pflanze sehr viele Liter Wasser gieße, dann heißt das noch lange nicht, dass sie daraufhin erblüht. Sondern man muss die Pflanze dann ausreißen und eine neue hinsetzen und dann kann ich Wasser reingießen. Mhm. Aber was wir machen, ist, wir sitzen quasi auf toten Pferden, die wir nicht in der Lage sind abzusatteln und stattdessen denken wir könnten alles mit Geld überhäufen. Das ist natürlich ein grundfalscher Ansatz. Also ich würde sagen, der Staat kann mehr als auskommen mit dem, was er hat. Man könnte sich vorstellen, wie das alles sehr viel effizienter und effektiver geht, sogar mit weniger Mitteln. Ja, aber da muss man halt reden über die Qualität und die Effektivität und die Effizienz und nicht nur immer über die Quantität.
Mhm. Ich will noch mal auf das Thema der europäischen Integration beziehungsweise der deutschen Souveränität zurückkommen. Mhm. Also ich habe ja bei Ihnen jetzt rausgehört, Sie hätten sich damals ein Mehr für Europa gewünscht, also eine stärkere europäische Integration und dann natürlich auch mit der Verhandlungsmasse, dass die Deutschen retten oder zumindest die Sicherheiten geben. Es gibt aber ja auch genau die andere Richtung, also dass man zum Beispiel, und das hat die AfD ja auch früh solche Konzepte vertreten, ganz aus dem Euro rausgeht oder ein Nord-Süd-Euro ungefähr macht und jetzt ist aktuell auch sogar der EU-Austritt Deutschlands wieder im Gespräch. Was würden Sie denn sagen, also ist es denn nicht ein grundsätzliches Problem, dass eben Deutschland leicht erpressbar ist oder die deutschen Politiker halt sehr leicht erpressbar sind, nämlich auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, dass die Europäer dann immer wieder sagen, nein, wir wollen eben jetzt dieses souveräne Deutschland nicht und ihr schuldet uns ja auch noch Wiedergutmachung.
Ja. Also da ich ja gerade heute wieder in die CDU eingetreten bin und mich einige
Ich weiß
Freunde
nicht,
fragen,
ob ich Glückwunsch sagen soll.
Fragen viele, warum nicht die AfD? Ja. Mhm. Aber das ist zum Beispiel, das ist einer der Punkte, wo ich diametral mit der AfD auseinanderliege. Ich bin tatsächlich europäisch progressiv.
Mhm.
Mich stört unendlich viel an dem jetzigen Zustand der EU. Und ich würde sie gerne ersetzen durch einen funktionalen, effektiven, legitimen, auch demokratisch legitimen Bundesstaat. So. Für die Bereiche, wo nach der Subsidiaritätstheorie eben der Bundesstaat auch besser geeignet ist zu agieren als die Gliedstaaten. Im Sinne einer funktionierenden föderalen Lösung.
die Rückkehr zum Nationalstaat, die für mich sehr stark aus dieser AfD-Denke spricht, ist nach meiner Meinung nach ist das eine nostalgische Romantik, die insbesondere bei älteren Semestern noch sehr stark vertreten ist, die einfach glücklich groß geworden sind in dem westdeutschen Nationalstaat insbesondere. Die jüngere Generation hat das schon wesentlich besser eigentlich verstanden, dass wir europäisch agieren können und das auch wollen und auch zum Beispiel die Rückkehr zu Grenzkontrollen etc., das ist ja ein Riesenverlust auch für uns an Freiheit, die im Grunde sich einig sind, dass wir kulturell und auch von der Interessenkonstellation her in Europa im unterm Strich eigentlich immer mehr aus der Gemeinschaft gewinnen, als wenn wir uns auseinander dividieren lassen. Und das ist halt völlig evident und klar, wenn man es geopolitisch sieht und sich einfach klar macht, wir sehen ein sozusagen geopolitisch einen systematischen Konflikt zwischen den USA und China. Russland hat man jetzt in die Arme Chinas getrieben und wir sind zersplittert und impotent, wie wir sind, quasi unter den Schoß der Amerikaner wieder geschlüpft, unter den Rock der Amerikaner geschlüpft. Mehr als je zuvor eigentlich. Und es wäre uns besser gedient, wenn wir Europa insgesamt eben souverän aufstellen, auch militärisch souverän, natürlich mit entsprechender Bewaffnung und Abschreckungswirkung und so weiter und so fort. Und das traue ich uns als Nationalstaat nicht zu. Genau aus dem Grund, den Sie sagen. Ja, wenn Deutschland, wir sind zwar immer noch eine der größten Volkswirtschaften der Erde und könnten das sozusagen ökonomisch stemmen, aber ich halte uns mental nicht für in der Lage, jemals wieder eine weltpolitische oder welthistorische Rolle zu spielen. Wir sind nicht mehr mental in dieser Liga.
Aber müssen wir das? Also müssen wir als Deutsche?
Natürlich, müssten wir. Von der Größenordnung her.
Ja. Aufgrund der wirtschaftlichen Stärke.
Klar.
Ganz vorne.
Aber wir sind sozusagen mental, militärisch, strategisch so verzwergt, ja, dass wir sozusagen zum Spielball werden, trotz unserer volkswirtschaftlichen Größe, die ja aber auch jetzt ins Rutschen gerät. Und ich sehe da eigentlich nur den Weg voran. Sagen, als Europa könnten wir das.
Und werden wir nicht in Europa auch zum Spielball von solchen Ländern wie Griechenland oder Italien?
Aber das ist nur, wenn wir es mit uns machen lassen. Aber das ist ja genau diese Nazi-Keule, die wird ja auch gerne gezogen in der inneren Auseinandersetzung, die wird auch gerne in der europäischen.
Genau, Merkel wurde ja auch in so einem SS-Uniform dargestellt in griechischen Zeitungen.
Okay, das funktioniert, wenn man es mit sich machen lässt. Also ich habe die auch schon gelegentlich über den Kopf bekommen, die Nazi-Heule, aber ich habe da eine gewisse Dickhäutigkeit entwickelt und das würde unser Politiker, also das wäre eine Grundvoraussetzung, um in Deutschland Politik zu machen, ist, dass man da etwas dickfälliger wird, ja, was das betrifft.
Ja, bei unseren Politikern ist ja eher die Dünnhäutigkeit angesagt, wenn man sich die
Strafanzeigen,
die da gerne gestellt werden, anschaut.
Ja.
Denken Sie denn, dass die Europäische Union überhaupt mithalten kann in diesen innovativen Themen? Also es gibt ja diesen Witz, die Amerikaner innovieren, die Chinesen kopieren und die Europäer regulieren. Also wir haben jetzt eine tolle KI-Regulierung auf den Weg gebracht, ohne irgendein einziges bedeutendes KI-Unternehmen überhaupt zu haben in Europa.
Ja.
Wie sieht es da aus? Ist da nicht die Europäische Union, der Euro, irgendwie ein Klotz am Bein? Könnte man Deutschland da nicht als eine Oase der Marktwirtschaft, der Innovation eigentlich aufstellen?
Das müsste man nicht, wa? Also ich musste auch neulich schmunzeln, da war so ein Meme, wo also die Amerikaner machen AI und die Chinesen kommen jetzt um die Ecke mit DeepSeek und Europa reguliert.
Die Flaschen, ja.
Die Schraubverschlüsse von Flaschen, das ist sozusagen der europäische Beitrag. Ja, also traurig, aber wahr. Ja, also ich meine, wir waren tatsächlich führend, nicht wahr, in allen Gebieten der Forschung, aber es ist halt lange her und nicht Gott gegeben. Es müssten da also wirklich massivste Prioritäten drauf, dass man diese Energien wieder freisetzt und in Deutschland und in Europa ermöglicht. Traue ich der EU das zu? Nein. Das ist ihrem Wesen nach ist sie ein Regulator.
Und die Kommission und ihre Angehörigen leben zum größten Teil davon, uns die Dinge zu regulieren. Also das gehört natürlich zu dieser grundlegenden Reform. Und ich meine, der Schritt, von dem ich spreche, der ist wirklich vergleichbar mit zwei Elementen aus der preußischen Geschichte, nämlich einmal diese grundlegende Staatsreform Stein-Hardenberg nach 1806, also wo wirklich alles vom Kopf auf die Füße gestellt wurde in Preußen und es danach nochmal bergauf ging. Und dann aber eben zum Ende des 19. Jahrhunderts Bismarck die Weitsicht hatte zu sagen, sozusagen der Lauf Preußens geht zu Ende, meine Wortwahl, ja, und wir überführen das jetzt in den deutschen Nationalstaat und retten sozusagen das, was von Preußen rettbar ist, auf die Ebene des Nationalstaats und erfüllen sozusagen hier den Lauf der Geschichte. Und so würde ich halt auch sagen, wir müssten zunächst mal diese Staatsreform durchführen bei uns, ja, und wieder so werden, wie eben Scharnhorst und Gneisenau und wie sie alle heißen, das damals geschafft haben nach 1806. Und dann im zweiten Schritt diese welthistorische Rolle erfüllen, die Merkel eben nicht mal erkannt hat. Dass wir aufgehen in einem europäischen, funktionalen, demokratischen, aber eben auch souveränen Staat, der sich behaupten kann gegenüber den Amerikanern und den Chinesen.
Und Sie würden darin auch eine Führungsrolle dann für Deutschland?
Für Deutschland absolut, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, wir verzwergen uns selbst, ja. Übrigens, vielleicht noch, Das erwarten die anderen auch von uns.
Aha, ja.
Die wünschen sich immer deutsche Führung. Mhm. Das trauen wir uns gar nicht, uns selbst klarzumachen. Die wollen im Grunde, dass wir eine starke Armee aufstellen, durch Polen hindurch uns den Russen entgegenstellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber dazu sind wir nicht mehr in der Lage, mental.
Mhm.
Ja.
Mhm. Nochmal jetzt habe ich den Faden verloren. Das kann man schneiden, auf jeden Fall. Dann vielleicht noch als abschließende Frage. Also gibt es denn ein Szenario, in dem wir der Inflation auch wieder gegensteuern können und eben diesen strukturellen Schwierigkeiten Europas begegnen in jüngerer Zukunft oder naher Zukunft?
Schwer vorstellbar. Also je geringer das persönliche Vermögen, desto schwerer kann man sich der Inflation entziehen. Die Inflation ist sozusagen sozialpolitisch das Schlimmste, was passieren kann. Also gegen die Inflation schützen kann man sich nur umso besser, je mehr man an Vermögen sozusagen verfügen kann.
Mit dem man in Sachwerte eben investiert.
Ja, und diversifiziert und was auch immer. Und diese Reformvision, die ich skizziere für Europa, ist auch im Moment zunehmend schwer vorstellbar. Also ich denke, damals war es greifbar.
Mhm, verstehe.
Damals war es greifbar, jetzt habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
Haben Sie Frau Merkel eigentlich mal persönlich getroffen? Sie haben ja im Büro von Wolfgang Schäuble gearbeitet.
Ja, wir hatten tatsächlich wenig direkte Bezüge damals zum Kanzleramt. Also die Vorstellungen waren doch recht weit auseinander. Man kannte sich sozusagen auf Arbeitsebene. Ich hatte sozusagen meine Ansprechpartner und man hat sich dann auch mal getroffen. Aber das ging natürlich nicht auf Ebene der Kanzlerin. Die habe ich tatsächlich nur zweimal aus nächster Nähe erlebt. Einmal bei einer Veranstaltung. Da fand ich sie witzig, humorvoll, knuffig, irgendwie auch sehr robust. Kam sie mir vor, ja, überhaupt nicht unsympathisch, ganz und gar nicht. Und dann habe ich sie einmal sehr unsympathisch erlebt, nach der Bundestagswahl 2013 stand ich im Adenauerhaus und habe mit der Jungen Union gemeinsam mal gefeiert und sie war auf der Bühne und dann kam aus dem Publikum so ein Deutschlandfähnchen auf die Bühne und ich glaube, Kröhe damals, der hat das.
Das war ihr Kanzleramtschef, oder?
Oder? Was war Kröhe damals? Weiß ich nicht. Ja.
Ja.
Ja. Und er hat es also wie ein sonniger Junge, der sich mit seinem Spielzeug hat, der diese Deutschland. Und sie nimmt ihm das aus der Hand mit einem Ausdruck des Angewidertseins.
Mm.
Und da fand ich sie extrem. Also, das hat mich bestätigt. Ich habe sie ja nie gewählt. Ich habe ihr nie meine Zweitstimme geschenkt. Und das in dem Moment habe ich auch gewusst, warum. Weil ich dachte, die hat überhaupt mit Deutschland und seiner Fahne hatte gar nichts am Hut. Ja.
Verstehe, ja, aber es ist ja symbolisch dafür, dass sie Deutschland nicht wahrnimmt und auch Deutsche.
Ja, ich meine, diesen Moment, den ich sozusagen wirklich aus nächster Nähe erlebt habe, fand ich sehr, sehr aussagekräftig.
Ja. Ja, lieber Dr. Martin Heipert, war ein sehr interessantes Gespräch. Ich weise auch nochmal auf Ihr Buch hin, Merkelismus, aktuell im Westend Verlag erschienen. Liebe Zuschauer, Sie finden das Buch natürlich auch über den Link unter diesem Video. Und das letzte Wort gehört Ihnen.
Ich kann nur appellieren, also das Buch zu lesen, aber wichtiger wäre, als das Buch zu lesen, glaube ich, wirklich sich Gedanken zu machen über die ökonomische und politische Lage, in der wir stecken. Es ist das Glas weniger als halb voll, sozusagen, aber ich bin langfristig gar nicht so pessimistisch. Ich bin kurzfristig sehr pessimistisch. Ich sehe wenig Kraft und Wille und Vision, aber vielleicht ist ja doch um die Kurve sozusagen Licht am Ende des Tunnels und ich möchte eigentlich alle Mitbürger aufrufen, sich zu beteiligen, natürlich zur Wahl zu gehen und vielleicht auch ein bisschen stärker mitzumischen und einfach aufzupassen, dass wir Meinungsfreiheit behalten und wieder mehr zur Demokratie werden und weniger zur Oligarchie.
Ein sehr schönes Schlusswort. Und liebe Zuschauer, nutzen Sie auch gerne die Möglichkeit, bei uns zu kommentieren, Ihre Meinung mitzuteilen. Und ich sage vielen Dank.
Ich danke auch.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.